Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Freue mich immer sehr, dass Sie so zahlreich versammelt sind, vor allen Dingen auch bei dem Wetter. Was soll man denn auch anderes machen am Samstagvormittag heute? Also ich verspreche ein spannendes Programm. Wir werden wieder einige Themen streifen, die für uns sehr relevant sind. Zum Beispiel geht es um die planetaren Grenzen, die Umweltforscher gesetzt haben, um damit nachweisen zu können, dass die Erde aus den Fugen gerät, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir unsere Umwelt nicht besser schützen. Da sind 7 von 9 mittlerweile überschritten. Darum geht's. Was sind diese Grenzen? Was steckt dahinter? Wir reden über eine Archäologin, die in Italien eine griechische Stadt gefunden hat. Wirklich wahr. Wir reden über Workation, also über Leute, die im Urlaub arbeiten und ob das eigentlich sinnvoll ist oder nicht. Und natürlich geht's auch in einer halben Stunde gleich erstmal über die Drohnenüberflüge über Europa. Wissen wir eigentlich, wer dahinter steckt? Und ist das eine gefährliche Sache? Wie sollte die EU, wie sollte die NATO auch darauf reagieren? Das alles Themen bei uns in den Profis. Und vorher natürlich wie immer das Scannerspiel, unser Wissenschaftsquiz. Da gibt es heute zu gewinnen das neue Buch von Mario Ludwig, dem promovierten Biologen, den kennen Sie aus Funk und Fernsehen. Mario Ludwig klärt immer auf über die Tierwelt, Deutschlands Experte für alles Tierische. Diesmal geht es um Fearless Females, die weibliche Seite der Tierwelt. Da berichtet er von starken Weibchen, die die wichtigsten Rollen spielen in Tiergesellschaften. Wie er schreibt, sie sind furchterregende Jägerinnen und Anführerinnen, Mütter und Lehrerinnen und geben die Gene und das Wissen weiter, das für das Überleben der Tierfamilie wichtig ist. Wenn Sie dieses Buch haben wollen, bewerben Sie sich als Kandidat und Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Das ist die Musik zum Wetter. Herbst-Pullöverchen, so würde ich das mal übersetzen hier ganz frei nach Autumn Sweater. So heißt der Titel nämlich wirklich von Yola Tengo aus den USA. Autumn Sweater, den haben wir jetzt alle an, vermutlich. Oder Norbert, bist du noch im Pyjama? Du musst mal das Radio ausmachen. Da ist noch ein Radio an irgendwo. Irgendwo ist ein Radio an.
Nee, jetzt nicht mehr. Ist jetzt aus.
Sicher?
Ja, sicher.
Morgen, Norbert.
Morgen.
Geht's dir gut?
Ja, jetzt gut, ich hoffe dir auch.
Naja, das Wetter irgendwie so. Ich finde, also mir schlägt der Herbst aufs Gemüt, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ist wahrscheinlich
aber
ein paar Tage.
Der Winter wird noch schlimmer.
Ja, danke, dass du das sagst. Das ist jetzt genau der richtige, genau das Wort habe ich jetzt gebraucht, Norbert.
Oh Gott, das wäre, Entschuldigung.
Von wo aus rufst du denn an?
Aus Wilmersdorf.
Aus Wilmersdorf, na, hast du es doch schön da, hm?
Ja, wenn nicht immer mehr Kleingärten weggenommen werden, ja.
Oh, bist du betroffen?
Halbwegs betroffen. Das geht hier immer so scheibchenweise. Mm. Und wird immer davon geredet, oh, wir müssen das Klima schützen, ja, und dann wird das alles weggenommen, ja. Und naja, egal, ist jetzt nicht das Thema.
Ist jetzt nicht das Thema, okay, gut. Norbert, erst noch mal vielen Dank, dass du anrufst. Danke, dass du die Profis hörst am Samstagvormittag. Finde ich
immer
super.
Immer regelmäßig.
Sehr
regelmäßig,
schön. Dann gucken wir mal, ob du durchkommst, weil du weißt ja, der erste Anrufer hat es immer am schwersten.
Jo.
Du müsstest 3 richtige Fragen beantworten, bevor es überhaupt die Chance gibt auf den Buchpreis.
Ja.
Mhm. Und die erste, wollen wir loslegen?
Ja.
Erste Frage kommt hier.
Schlafmangel macht das Gehirn jünger. Bei Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit altert das Gehirn langsamer, wie eine Studie von US-Forschenden zeigt. Mit steigendem Alter verbessern sich die Merk- und Denkfähigkeiten stärker als bei Personen, die ausreichend schlafen. Weniger Schlaf fördert also die Gehirngesundheit und senkt das Demenzrisiko.
Schlafmangel macht das Gehirn jünger, Norbert.
Würde ich sagen, ist richtig.
Würdest du sagen, ist richtig, ist aber falsch. Nein, in Deutschland ist es so, etwa 80% aller Erwerbstätigen, ja, Arbeitnehmer, geben an, regelmäßig unter Einschlaf- und Durchschlafproblemen zu leiden. Und da haben jetzt die Forscher eine Verbindung entdeckt zwischen Schlaflosigkeit und dem Abbau kognitiver Fähigkeiten. Also ist ganz klar, ja, das Gehirn braucht Schlaf, um sich zu erholen, Norbert. Wie viel Schlaf hattest du letzte Nacht?
6-7 Stunden.
Zu wenig. Nein, nein, die Wissenschaft sagt, 6-7 Stunden ist durchaus okay. Norbert, danke fürs Anrufen.
Ja, tschüss, schönen Tag noch.
Mach's gut, ciao, ciao. So, dann haben wir hier Martin. Morgen, Martin.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, geht's dir gut?
Ja, danke. Mhm. Ja, ich war mit den Hunden Runde.
Oh, das ist doch schön. Wo ist das denn, wo du mit den Hunden rausgehst?
In Blankenfelde.
Im Blankenfelde, hast du es grün vor der Tür?
Genau.
Ja, das ist doch schön. Martin, Frage Nummer 2 kommt hier.
Lesebrille AD. Sehverbesserung mit Augentropfen. Statt einer Lesebrille gleichen spezielle Augentropfen Altersweitsichtigkeit aus. Die Wirkstoffe in den Tropfen stärken die Augenmuskeln und helfen dabei, trotz einer altersbedingt härteren Augenlinse nah zu sehen. In einer ersten Studie von Forschenden aus Buenos Aires konnten die Testpersonen durch die Tropfen besser lesen.
Jetzt wird's ganz still im Blankenfelde, wobei ich noch gar nicht gefragt habe, welches ist das denn? In Pankow oder das in, in Teltow-Fleming?
Genau.
Aha,
genau.
Sehr schön.
In der Einflugschneise.
Mhm.
Genau.
Wow.
So, schwierig, schwierig. Ich sag mal, Brille ist immer natürlich irgendeine Veränderung des Auges und ist eigentlich immer von der Augenkonstellation bedingt, sag ich mal. Und schwierig. Aber ich glaube, dass ich irgendwas gelesen hätte, dass das verlangsamt wird durch Augentropfen, ja.
Also wir sagen, Sehverbesserung mit Augentropfen gleicht Altersweitsichtigkeit aus.
Echt, die Altersweitsichtigkeit aus. Hm. Ja, würde ich erstmal sagen, weil sich das Auge verändert, das kann man mit, oder? Naja, na vielleicht doch. Ja.
Martin, beim Doppelkopf haben wir mal gesagt, Karte oder ein Stück Holz, wenn einer sich nicht entscheiden kann.
Ich sag ja.
Du sagst, das stimmt, ne?
Ja.
Mhm. Und weißt du was, du hast sogar recht. Erstaunlicherweise.
Das überrascht mich aber total. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, es geht auf eine Veränderung des Augen, der Augenstruktur zurück. So. Mhm. Und dass man damit Tropfen behandeln kann.
Also ich hab,
hätte sowas gelesen.
Gerade erst vor einer Woche jemanden getroffen, der das schon ausprobiert hat. Stell dir mal vor. Und der sagt, 8 Stunden würde das halten. Ja, 8 Stunden könne er ohne Lesebrille lesen mit diesen Augentropfen. Und da hat er dann seinen Augen Arzt von erzählt, und der Augenarzt hat gesagt, sag mal Junge, aber bist du sicher, dass du dir die Augen damit nicht kaputt machst? Denn das muss ja erst noch erforscht werden, ob diese Augentropfen auch langfristig wirken.
Ja.
Das wird
noch
untersucht. Ja. Aber es gibt diese erste Studie an 766 Patienten, positives Ergebnis, die Wirkung hält aber nicht lange an. Martin, trotzdem richtig. Hier kommt Frage Nummer 3.
Ja.
Bäume im Amazonas-Regenwald werden immer kleiner. Im Amazonas schrumpfen die Bäume. Sie werden seit Jahrzehnten immer kleiner. Grund dafür ist der Klimawandel. Trotz steigender CO2-Konzentrationen können die Bäume nicht weiter wachsen, weil Hitze und Trockenstress ihre Entwicklung bremsen. Pro Jahrzehnt verlieren sie mehrere Meter an Größe. Das hat Folgen. Kleinere Bäume speichern weniger Kohlenstoffdioxid und schwächen damit die Rolle des Regenwaldes als grüne Lunge.
Amazonas, da wird da jede Menge gerodet. Also, und der Klimawandel ist auch nicht so gut. Also, Klimawandel wird da viel geschobener drauf. Ich sag mal einfach ja.
Und in diesem Fall ist ja falsch. Ja, aber das war auch tricky. Also, das war nun wirklich leicht reinzufallen hier auf diese Frage, denn natürlich, ne, klar, man denkt, okay, das kann ja nur schlecht sein. Nee, die Bäume werden durch den höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre immer größer. Im Schnitt, ja, pro Jahrzehnt 3,2%. Das ist aber keine gute Nachricht, denn die Bäume verdunsten auch weniger Wasser und das könnte dann wiederum tropische Regengüsse reduzieren, Martin. Aber ich hätte genauso geantwortet wie du. Danke fürs Mitmachen.
Gerne.
Und schöne Grüße nach Blankenfelde-Marlow.
Ja, danke.
Ne? Mach's gut, Martin.
Ciao.
Tschüss, tschüss. So, und dann haben wir hier eine Abräumerin und die heißt Andrea. Guten Morgen, Andrea.
Ja, schönen guten Morgen.
Herzlichen Glückwunsch. So sind die Regeln hier, ne? Wenn die dritte Frage nicht richtig beantwortet wird, dann hat die nächste Kandidatin automatisch das Buch gewonnen. Andrea, herzlichen Glückwunsch. Ist erschienen im Neues Verlag, Mario Ludwigs neues Buch, Fearless Females, die weibliche Seite der Tierwelt. Ja, da geht's halt genau um das. Das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es mit diesem Angebot hier wieder aufs Spiel.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Na, du kannst jetzt einfach sagen, das habe ich mal gut gemacht und dann schicken wir dir das Buch. Oder du willst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides, Abo und Buch, gewonnen oder beides verloren.
Also das Buch hört sich mega spannend an, aber ich bin eine alte Tierseele und von daher, ja, ich möchte die dritte Frage.
Okay, hier kommt die letzte Frage.
Irrlichter entstehen aus Gasbläschen. Seit Jahrhunderten erzählen Menschen von geisterhaften Irrlichtern über Sümpfen und Friedhöfen. Nun ist deren Geheimnis gelüftet. Wenn Pflanzen oder auch die Körper Verstorbener tief im Boden verrotten, entsteht Methan. Das Gas steigt in kleinen Bläschen auf, lädt sich elektrisch auf und entlädt sich in winzigen Mikroblitzen. Diese Funken entzünden das Methan. Und so erscheinen in der Nacht die flackernden, blau-violetten Flammen, die einst für Zeichen von Geistern oder Seelen gehalten wurden.
Puh, das ist schwer. Es ist wirklich Methan.
Also die Überschrift ist wichtig, ne? Wir sagen, Irrlichter entstehen aus Gasbläschen.
Ah, stimmt. Also entstehen aus Glasbläschen.
Gas.
Dann sage ich, das ist richtig.
Oh, Andrea, ja, woher konntest du wissen, ja, dass das wirklich richtig ist? Genau, chinesische Forscher haben dazu so eine Art Irrlichtmaschine im Labor nachgebaut. Die haben dann so einen Generator entwickelt, der hat über eine Düse in einem Wasserbehälter unzählige Gasblasen aus methanhaltiger Luft erzeugt. Allerdings tritt dieses Phänomen der Irrlichter nur auf, wenn viele Methanblasen gleichzeitig aufsteigen und sich nahe kommen. Aber es gibt sie, die Irrlichter, und es gibt auch eine Erklärung dafür. Andrea, toll, dass du gewonnen hast. Danke fürs Mitmachen.
Vielen Dank.
Ne? Schönes schönes Wochenende wünsche ich dir noch.
Dankeschön, das wünsche ich euch auch.
Und du weißt, jetzt nicht auflegen.
Genau.
Bis bald.
Danke.
Tschüss, tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Wir machen das jetzt mal ganz sauber, liebe Russland-Freunde, und sagen, wie es ist. Wenn russische Kampfjets den europäischen Luftraum verletzen, dann ist das ganz eindeutig. Bei den vielen Drohnen dagegen, die gerade an der NATO-Ostflanke unterwegs sind, aber auch in Brandenburg, letztes Jahr zum Beispiel über militärischen Einrichtungen, Industrieanlagen und Flughäfen gesichtet worden sind, da kennen die Behörden in der Regel nicht den Absender. Bei NATO und EU vermutet man aber aus guten Gründen, dass Russland dahinter steckt. Ob er diese Einschätzung teilt, das frage ich den Sozialwissenschaftler Dr. Tobias Feller vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Herr Feller, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Oder gäbe es andere denkbare Akteure, die ein Interesse daran hätten, EU und NATO so nervös zu machen?
Also sagen wir so, der Aspekt, der Punkt Drohnenüberflüge, der ist nicht neu. Wir hatten schon vor einigen Jahren, wurde mal in London ein Flughafen, der Flugbetrieb, für 2 Tage eingestellt aufgrund von Drohnen. Natürlich gibt es Hobby-Drohnenflieger, das weiß man ja, dass man bei Elektrofachmärkten Drohnen kaufen kann. Der Punkt ist, dass jetzt momentan diese Drohneneinsätze so koordiniert ablaufen, dass man davon ausgehen muss, dass in den meisten Fällen oder in einigen Fällen ein staatlicher Akteur, der private Akteure unterstützt, dahinter steht.
Und das kann nur Russland sein?
Aufgrund der Bedrohungslage, die wir aktuell haben, und der Interesse des Akteurs, könnte das auf Russland hinauslaufen. Aber der Punkt ist eben, ja, dass die Detektion ein relativ schwieriges Unterfangen ist. Ja. Und dass man auch die Stichwort Drohnen runterholen, abschießen, elektronisch runterholen, dass es hier halt eben auch rechtliche Hürden gibt, sagen wir mal so.
In Schleswig-Holstein sollen Drohnen militärische Infrastruktur ausgespäht haben. In Kopenhagen, Oslo, München sind mehr als 100 Flüge ausgefallen nach Drohnensichtungen über den Flughäfen. Was vermutet man denn? Wer startet diese Drohnen vor allen Dingen auch von wo aus? Wo kommen die her?
Das kommt auf die Drohne an. Ich meine, man kann Drohnen auch ein paar Kilometer Entfernung kann man die starten lassen. Mit der Drohne könnte man sie auch vom Schiff starten lassen oder von weiter weg. Es gibt ja auch Drohnen, jetzt Stichwort, die haben die USA schon in Afghanistan und Pakistan eingesetzt, von den USA ausgestattet worden sind damals, also sind wirklich vom Drohnen-Typus ab. Aber ich glaube, entscheidend ist jetzt auch aus meiner Sicht ist der Zweck des Einsatzes.
Was meinen Sie denn, was ist der Zweck?
Ich denke, von russischer Seite geht es ein Stück weit um Eskalation zu Deeskalation. Was meine ich damit? Man möchte jetzt da eskalieren auf dieser Ebene, um die NATO ein bisschen abzulenken auch, dass sie nicht mehr so stark die NATO-Staaten, die Ukraine unterstützt, sich um sich selbst kümmern, auch ein bisschen Unruhe, Hysterie in Europa verbreiten und auch vielleicht auch die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie nutzen, eben durch diese Drohneneinsätze.
Hat Russland damit bereits Erfolg gehabt? Denn es wird ja nun gerade viel geredet über die Kosten einer Drohnenabwehr. Und da hat vor allem NATO-Chef Rutte mehrfach gesagt, billige Drohnen abzuschießen mit teuren Raketen, die leicht mal 1 Million kosten können, das könne sich das Bündnis auf Dauer nicht leisten. Wie bewerten Sie diese Diskussion?
Da liegt der richtig, auch in puncto Begriffen wie Drohnenwall, die auch eigentlich zu nichts führen, weil sie so Bombastrhetorik sind. Das ist auch ein Drohnenwall wäre sehr teuer. Und auch mit teuren Raketen auf Drohnen abzuschießen, ist auch für erfolgreiche Volkswirtschaften teuer. Also das stimmt auf jeden Fall. Russland hat dahingehend Erfolg, weil es weiß, wie unsere politische Logik, mediale Logik, Bevölkerungslogik funktioniert und auch was da passiert. Und wir haben jetzt auch ein bisschen wieder momentan eine Drohnenhistorie. Und es ist davon auszugehen, dass wenn Russland erkennt, dass die Kosten eines Drohneneinsatzes für Russland selbst zu hoch sind, im Vergleich zum Ertrag wird es auf andere Ebenen gehen, vielleicht auf die Ebene Cyber zum Beispiel. Also das darf man eben nicht unterschätzen. Dass das ganzheitlich gedacht werden muss in diesem hybriden Kriegsszenario.
Wie bewerten Sie denn die Gefahr solcher Drohnenflüge? Also sie stören den Flugverkehr, das weiß man, aber sonst?
Ja, also natürlich können die auch zur Aufklärung klären, auf einen etwaigen Kriegsfall. Natürlich sind sie eine Gefahr in der Nähe von Flughäfen. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass mitunter hat der Akteur, der eingesetzt hat, auch die Lichter angelassen über Flughäfen, was zeigt, dass er gesehen werden wollte und er auch nicht wollte, dass da Flugzeuge abstürzen zum Beispiel. Also das ist auch wieder, man möchte ja gerade nicht, dass so etwas zu einer Kohäsion, zum Zusammenhalt in Europa führt, sondern zum Gegenteil. Das heißt, man passt da ein bisschen auf, weil die Gefahr ist natürlich nicht gering. Stichwort Flugverkehr oder auch wenn man ein Drohnenteil dann abgefangen wird, runterfällt und Personen oder anderweitige Schäden hervorhebt, darf man die nicht wegdenken. Aber man muss, wie gesagt, den Ball flach halten, jetzt ein mehrschichtiges System etablieren, die Kosten im Auge behalten, immer auch denken, Drohnen sind nicht alles.
Aber Ball flach halten, damit meinen Sie aber nicht gar nichts tun, oder?
Nee, schon was tun. Man ist auch relativ blank auf der ganzen Ebene. Es gibt aber auch klare Zuständigkeiten, jetzt zwischen Polizei und Bundeswehr zum Beispiel. Man kann da auch jetzt nachbessern, was auch von Herrn Dobrindt angemerkt worden ist und wo er, glaube ich, auch richtig liegt. Aber der Punkt ist eben, das ist halt jetzt die Drohne. Dann war es vor einiger Zeit mal, war als Gamechanger galt der Leopard-Panzer in die Ukraine, dann war es mal der Taurus. Also wirklich dieses ganzheitliche Denken, überlegen, so was möchte der Akteur, was können wir tun, was kann als nächstes kommen und nicht halt so immer hysterisch reagieren.
Sagt der Sozialwissenschaftler Dr. Tobias Feller vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Herr Feller, danke, dass Sie bei uns waren.
Besten Dank auf meiner Seite.
Im Programm von Radio 1.
Hey, girl.
Fremde große Hunde können Menschen Angst machen, vor allem wenn sie laut bellen. Viele merken das ganz körperlich an sich selbst. Ja, der Hund bellt und ihnen wird heiß, sie kriegen Angstschweiß und Gänsehaut, die Haare stellen sich auf. Und ich denke dann immer, oh, der Hund darf auf keinen Fall merken, dass ich Angst habe, sonst greift er mich an. Wo kommt die Vorstellung eigentlich her? Hunde könnten menschliche Angst riechen und würden darauf reagieren. Stimmt das überhaupt? Das hat Svenja Kapitän untersucht. Sie ist Doktorandin am renommierten Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung in Wien. Frau Kapitän, guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen.
Riechen Menschen denn wirklich anders, wenn sie Angst haben?
Das sind wir uns noch gar nicht so bewusst. Also wir wissen, dass es verschiedene Chemosignale gibt, die wir aussenden. Aber welche genau das sind, wissen wir noch nicht. Man geht davon aus, dass sie eigentlich relativ ähnlich zu dem von den Hunden sind. Aber angesichts unserer Ergebnisse scheint es zumindest einen kleinen Unterschied zu geben.
War denn vor Ihrer Forschung schon etwas darüber bekannt, wie Hunde reagieren auf menschlichen Angstschweiß?
Ja, sehr gute Frage. Also es gab schon ein paar Studien, eine kleine Handvoll, die alle gezeigt haben, dass Hunde wohl darauf reagieren. Allerdings war in all diesen Studien immer ein Mensch mit im Raum, der eben auch gleichzeitig diesen Gerüchen ausgesetzt war. Wir wissen, dass Menschen sehr stark auf die Gerüche reagieren von anderen Menschen. und dass Hunde durch das Verhalten von Menschen stark reagieren. Und dementsprechend wollten wir erstmal herausfinden, ob die Hunde auf den Geruch selber reagieren oder eben auf das Verhalten von anderen Menschen.
Ich habe aber auch in Ihrer Studie gelernt, bisher wurde angenommen, dass Hunde die Tendenz haben, menschliche Angstgerüche zu vermeiden, also eher weglaufen. Ne? Ich habe immer gedacht, Angst reizt Hunde zum Angriff. Woher kommt denn die Erkenntnis, dass ein bellender Hund sich verzieht, wenn ich Angst kriege?
Ich glaube, es kommt halt sehr auf den Hund drauf an. Also die Studien, die wir bisher sich angeschaut haben, hatten auch nur bestimmte Rassen. Und haben sich halt auch nie angeguckt, ob Hunde verschiedene Tendenzen haben, damit umzugehen. Es kann natürlich sein, dass sie oft einfach andere Hunde begegnet sind, als die Hunde bisher in den Studien waren.
Mhm. Sie haben Experimente gemacht mit Hunden und ihr Verhalten beobachtet in Bezug zu zwei Testobjekten. Keine Menschen. Warum keine Menschen?
Bei uns eben, also wir wollten jetzt nur rausfinden, ob es wirklich der Geruch ist, auf den die Hunde reagieren oder zum Beispiel das Verhalten. Also wenn ich jetzt Angst habe, dann gebe ich natürlich Geruch ab. Aber wie Sie auch gesagt haben, meine Haare stellen sich auf, ich bin eher angespannt. Und die Hunde merken das natürlich auch.
Verstehe.
Wir wollten rausfinden, ob es wirklich nur der Geruch ist.
Und deswegen haben Sie ein Objekt präpariert mit echtem menschlichen Angstschweiß und das andere mit einem normalen menschlichen Körpergeruch. Wie haben die Hunde reagiert?
Genau, also wir hatten auch eine Kontrollgruppe, die hatte zweimal neutralen Schweiß drin. Und die Hunde, die eben Angstschweiß in einem von diesen Zielscheiben drin hatten, die haben generell eher mit einem Zögern und Unwohlsein reagiert. Also die haben eher mehr Zeit bei mir verbracht, die hatten den Schwanz eher unten und generell länger gebraucht, um überhaupt zu der Zielscheibe hinzulaufen. Wenn sie dann hingelaufen sind, dann haben wir gemerkt, dass einige Hunde eher schnell zum Angstschweiß hingelaufen sind und andere nur langsam. Und dass es eben ein wirklich individuelles Muster gab, wie sie mit dem Angstschweiß umgegangen sind.
Aha, es gab also kein eindeutiges Verhalten aller Hunde. Wie bewerten Sie das?
Genau. Wir gehen davon aus, dass es viele verschiedene Gründe haben könnte. Also wir merken, dass es zumindest in unserer Studie Alter und Geschlecht nicht damit zusammenhing. Aber es kann sein, dass es zum Beispiel Rasse ist. Es kann sein, dass es Lebenserfahrung ist. Das muss alles noch erforscht werden.
Könnte es auch sein, dass Menschen auf Hundebellen mit einem ganz spezifischen Angstgeruch reagieren, den ihre Testobjekte nicht hatten? Denn ich glaube, das Angstschweiß ihrer Zielscheiben, das kam nicht aus der Begegnung mit Hunden. Wie haben Sie das ermittelt, diesen Angstschweiß? Wo kam der her?
Also der Angstschweiß kam davon, dass wir Menschen in einen dunklen Raum gesetzt haben und sie einfach Horrorfilme haben schauen lassen. Dementsprechend, wie Sie sagen, hatte nichts mit Hunden zu tun. Allerdings, Angst ist natürlich eine sehr evolutionär alte Emotion und dementsprechend geht man schon davon aus, dass für Angst es nicht unbedingt verschiedene Chemosignale gibt. Das heißt, der Angstgeruch, den man einem Hund gegenüber ausscheidet, ist wahrscheinlich relativ ähnlich zu dem in diesem Film. Aber das Verhalten von Menschen ist natürlich unterschiedlich.
Also das Fazit Ihrer Untersuchung, wir brauchen mehr Forschung.
Ganz genau.
Svenja Kapitän, herzlichen Dank. Doktorandin am renommierten Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung in Wien. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Wuff. Wie ist das? Gehören Sie auch zu denen, die ständig alles messen müssen? Ja, die neuen Ohrhörer messen Ihren Puls, die Smartwatch misst Ihren Blutzucker, die Waage, Ihr Gewicht, der Schrittzähler im Handy zählt genau Ihre Schritte, damit Sie jederzeit wissen, wie fit Sie gerade sind. Aber wie misst man eigentlich die Gesundheit unseres Planeten? Eine Gruppe von Umweltwissenschaftlern hat dafür vor 16 Jahren bereits ein Konzept entwickelt, das Konzept der planetaren Grenzen. Die Forscher gehen davon aus, eine Überschreitung dieser Grenzen gefährdet das Überleben der Menschheit. Mit dabei auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und das hat gerade den jährlichen Gesundheitscheck für Mutter Erde veröffentlicht. Die Klimawissenschaftlerin Dr. Levke Caesar kann uns die Diagnose mitteilen. Frau Caesar, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Wie ernst steht's um Mutter Erde?
Nach unseren Erkenntnissen gerade schon ziemlich ernst. Wir haben ja für unseren Gesundheitscheck so einen grünen Bereich, wo wir sagen, alles gut. Dann haben wir einen Hochrisikobereich und den Bereich erhöhten Risikos dazwischen. Und wenn wir alle Daten zusammennehmen, dann sind wir kurz vor der Linie zum Hochrisikobereich. Also schon relativ ernst.
9 planetare Grenzen wurden von Umwelt- und Klimaforschern entwickelt. Was sagen die eigentlich aus? Welche Faktoren werden da gemessen?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Da gehört natürlich das Klima dazu, aber auch die Gesundheit der Ozonschicht, die Gesundheit der Böden, des Wasserkreislaufs, der Nährstoffflüsse. Und letztendlich ging es den Wissenschaftlern darum, dass man guckt wirklich, welche Bereiche auf dem Planeten, welche Prozesse sorgen eigentlich dafür, dass die Erde stabil, resilient, also widerstandsfähig und für uns bewohnbar bleibt. Und wenn man sich das anguckt und dann mal analysiert, dann kommen genau diese neuen planetaren Grenzprozesse raus.
Also die Erde wird es wahrscheinlich alles überleben, aber wir vielleicht nicht. Jetzt ist erstmals, seitdem es diese Grenzen, seitdem die erstellt worden sind, die Ozeanversauerung überschritten. Was ist denn das?
Das kann man sich so vorstellen, dass die Meere wirklich gerade saurer werden. Also der pH-Wert sinkt, was viel daran liegt, dass die Meere einen Großteil des Kohlenstoffdioxids, des CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Was erstmal für uns eigentlich auch ganz gut ist, weil das den Klimawandel verlangsamt. Die Meere haben seit Beginn mehr als 25% des CO2 aufgenommen. Aber im Wasser selber reagiert dieses CO2 natürlich auch und bildet da Kohlensäure und macht wirklich das Wasser saurer. Und das ist für die ganzen Organismen im Meer, ob es dann gerade die Kalkschalen bilden, einfach wirklich nicht gut, weil die dadurch geschwächt werden.
Die Frage ist ja immer, wie schnell kann sich die Natur anpassen an solche Veränderungen? Gibt es dazu Erkenntnisse?
Das ist eine gute Frage und hängt tatsächlich davon ab, wo wir sozusagen uns jetzt auf der Welt befinden in den Meeren. Jetzt gerade in den kalten Regionen, in den Polarmeeren, ist diese Versauerung nämlich besonders extrem, einfach weil kaltes Wasser auch noch mal viel schneller CO2 aufnimmt. Es gibt sicherlich Organismen, die sich anpassen können. Gerade im Wasser gibt es eine unglaubliche Biodiversität, aber wir sehen auch viele, die davon betroffen sind und gerade absterben. Also leider, um das kurz zu sagen, wir können das gar nicht genau sagen, wie gut sich die Organismen anpassen können, sind aber einfach besorgt, weil wenn wir uns jetzt die Rate angucken, also die Geschwindigkeit, mit der das Wasser saurer wird und wenn wir allgemein hier Veränderungen haben, ist das deutlich schneller als jemals zuvor auf der Erdgeschichte, soweit wir das wissen.
Ist denn das Überschreiten der planetaren Grenzen, in diesem Fall also neu der Ozeanversauerung, ist das gleichzusetzen mit den Kipppunkten, die in der Klimawissenschaft eine große Rolle spielen?
Das ist eine gute Frage und tatsächlich nicht ganz. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass ein Kipppunkt ist wirklich etwas wie eine Art Klippe im Erdsystem. Das heißt, wenn man einen Kipppunkt überschreitet, dann kommen wir danach in einen komplett neuen Zustand. Das ist zum Beispiel, wenn der grönländische Eisschild jetzt so weit abschmilzt, dass sich das auch ohne weitere Erwärmung nicht mehr erholen könnte, es immer weitergeht, bis er eigentlich mehr oder weniger weg ist. Das sozusagen sind unsere Kipppunkte, das sind diese Klippen. Und die planetaren Grenzen sind so ein bisschen was eher wie die Stopp- oder Warnungsschilder vor der Klippe, die sagen, hey, also hier ist auf jeden Fall noch okay vor dem Stoppschild, danach wird es gefährlich. Und die brauchen wir vor allen Dingen deshalb, weil wir diesen Abstand eigentlich zwischen Stoppschild und Klippe, den kennen wir häufig gar nicht genau, weil das unglaublich schwer ist, das festzulegen wissenschaftlich. Das heißt, die planetaren Grenzen bewahren uns auch vor diesen Kipppunkten, aber sie bewahren uns tatsächlich auch vor anderen kleineren Problematiken, zum Beispiel, weiß ich nicht, Schlaglöchern oder so auf der Straße. Also es ist immer unser Achtung, hier kann es jetzt gefährlich werden.
Nun leben wir gerade in unsicheren Zeiten. Die Menschen halten sich die Hände vor die Ohren, weil die sagen, ich kann nicht noch mehr schlechte Nachrichten ertragen. In den USA wird Klimaforschung quasi kriminalisiert. Bestimmte Dinge darf man da gar nicht mehr. In Europa machen sich Parteien breit, die sagen, lasst uns lieber eine Mauer bauen um Rostock, statt den Anstieg des Meeresspiegels durch Klimaschutz zu verhindern. Wie geht's Ihnen da eigentlich als Klimaforscherin? Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, das macht mir ehrlich gesagt ganz schön große Sorgen. Es ist natürlich auch etwas, wo ich jetzt nicht tagtäglich mich komplett reindenke, weil das wäre unglaublich schwer auszuhalten. Und ich kann das auch verstehen. Also mich selber belastet das natürlich auch. Und auch ich denke, ach, jetzt müssen wir uns darum nur kümmern und jetzt müssen wir uns darum wieder auch Sorgen machen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es eine Thematik ist, wo wir keine Chance haben, uns nicht damit auseinanderzusetzen, weil wir haben nur diesen einen Planeten. Und es ist auch eigentlich, es gibt viele Chancen da drin, dass wir einfach sehen, okay, wenn wir etwas Gutes fürs Klima tun, können wir auch gleichzeitig etwas Gutes für die Wälder tun und für anderes. Und mich persönlich regt es, glaube ich, eigentlich vor allen Dingen dann auf, wenn Leute sich über sowas beschweren und sagen, ach, Klimaschutz, Umweltschutz ist anstrengend, aber dann überrascht sind, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, sie in Urlaub fahren wollen nach Griechenland und dann haben sie eine 40 Grad Hitzewelle und denken, ach, das ist jetzt kein toller Urlaub mehr. Oder wir sehen eine Überflutung in Deutschland oder das Absterben der Wälder. Da sollte man dann nicht mehr überrascht sein, weil das ist einfach wichtig zu verstehen, das hängt zusammen. Und diese ganzen Naturkatastrophen von früher, ich würde die noch nicht mal mehr wirklich reine Naturkatastrophen heutzutage nennen, weil die auch von uns mit verursacht werden. Das sehen wir in ganz vielen Studien. Das hängt zusammen. Und eigentlich ist es doch dann total cool oder auch gut zu wissen, dass wir etwas daran ändern können mit unserem Verhalten.
Die Klimawissenschaftlerin Dr. Lefke Caesar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bei den Profis auf Radio 1. Frau Caesar, danke, dass Sie bei uns waren. Und trotz alledem ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Dinge wiederzufinden, das ist oft überraschend. Kennen Sie selbst Schlüssel, Brillen oder ist mir neulich passiert, der Labello in der Winterjacke vom Vorjahr? Ja, die verstecken sich dann für ein paar Monate und plötzlich sind sie wieder da. Aber eine ganze verschollene griechische Stadt wiederzufinden, und das auch nicht in Griechenland, sondern in Italien, dafür muss man schon Archäologin sein, wie Dr. Anarita Doronzio von der Humboldt-Uni. Der ist das gelungen. Frau Doronzio, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, buongiorno.
Buongiorno. Lassen Sie mich raten, Sie gehen in Süditalien am Strand spazieren, stolpern über einen Stein und rufen, Heureka, ich hab's gefunden. War es so einfach?
Nee, nicht so direkt. Man muss auch sagen, dass die heutige Küstenlinie war nicht die antike Küstenlinie.
Aha.
Also wo wir jetzt einfach Urlaub machen, weil der Ort, wo ich gerade forsche, ist auch ein sehr beliebter Urlaubsort in der Region, war viel im Inneren des Landes.
Also
die Küste ist total anders. Ja, genau. Nee, die antike Stadt, die ich suche, war am Meer. Aber jetzt nicht mehr. Also das hat sich geändert.
Sie haben gesucht nach der antiken griechischen Stadt Siris. Warum suchen Sie nach einer griechischen Stadt in Italien?
Man muss zuerst sagen, dass das ist nicht die einzige griechische Stadt in Italien. Es gibt mehrere davon und nicht nur griechisch, sondern sogar phönizische. Also in der Zeit, wo wir uns bewegen, wir sprechen 8., 7. Jahrhundert vor Christus, war nicht so ungewöhnlich, dass Griechen oder Phönizier aus Libanon, aus dem modernen Libanon, einfach durch den Mittelmeerraum gereist sind und neue Städte gegründet haben. Und Siris war eine davon. Und das hat mich besonders interessiert, eins, weil ich dort die Sommerferien hatte, als ich Kind war. Mhm. Das war mein Traum, dort auszugraben, diese Stadt wiederzufinden. Und auch, weil es handelt sich um eine der schwierigsten Fälle in der Archäologie. Also es gibt wirklich eine Debatte, wo liegt Siris? Liegt tatsächlich dort, wo man die sucht?
Also viele Archäologen suchen danach. Dann muss ich natürlich fragen, wer hatte Siris denn mal verbaselt? Also warum ist diese Stadt verloren gegangen?
Ganz verloren war sie und ist nicht, weil also Archäologie, insbesondere klassische Archäologie, basiert sich nicht nur auf Ausgrabungen, auf Fellforschung, sondern auch an der Entzifferung von antiken Schriftquellen. Und antike Schriftquellen, und im Fall von Siris haben wir ganz viele, und sie sprechen über diese Stadt, war eine bedeutende Stadt, und sie geben uns sogar die Lokalisierung dieser Stadt, aber nicht so präzis wie bei uns. Sie geben uns keine Koordinaten. Und sie sagen, Siris lag unter der Kolonie Herakleia. Und Herakleia, da sind wir sicher, Herakleia liegt genau dort, wo wir diese Ausgrabungen gemacht haben. Aber wo genau lag Siris, die Vorstadt von Herakleia, das ist nicht sicher. Aber antike Schriftquellen sprechen davon. Und deswegen suchen wir die.
Nun ist das ja vermutlich so ein bisschen wie bei Indiana Jones, oder? Sie sind nicht die Einzige, die nach dem heiligen Gral der Stadt Siris suchen. Da müssen Sie sich natürlich sehr sicher sein, wenn Sie sich mit einer Veröffentlichung rauswagen und sagen, ich habe Hinweise darauf gefunden, es war unter Herakleia. Welche Hinweise sind das?
Also den Beweis, dass mächtige Stadtmauer, also Befestigungsanlage, die man im 7. Jahrhundert vor Christus zu datieren sind. Ich habe den archäologischen Beweis, dass dort waren und wir konnten die auch sicher in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts datieren. Mhm. Und wieso soll eine Stadtmauer oder eine Befestigungsanlage dazu hindeuten, dass es um eine Stadt war und nicht nur eine Stadt, eine wichtige Stadt, weil es handelt sich um eine, es muss eine kollektive Beschäftigung sein. Also wer so eine mächtige Stadtmauer hat, müsste eine Stadt sein. Und es war auch keine unbedeutete Stadt, um so eine Stadtmauer zu besitzen. Das wäre ein erster Hinweis. Und der weitere Hinweis, wir haben ausgegraben im Areal von Eiligtümern. Diese Eiligestätten waren sehr wichtig für Herakleia. Aber wir konnten die erste Phase von diesem Eiligtümer, insbesondere von dem Demeter-Heiligtum, wieder herausfinden.
Demeter-Heiligtum? Was ist das denn? Ein Demeter-Heiligtum?
Das ist die Gottheit, die für die Agrarwirtschaft, also Fruchtbarkeit, das war die Gottheit für wichtig für die Felder, sozusagen. War eine Agrargottheit, ganz wichtig in Griechenland, aber natürlich auch bei den griechischen Kolonien und so weiter. In Süditalien, auf Sizilien gibt es ganz viele Demeter-Heiligtümer und Herakleia hat ein ganz wichtiges Demeter-Heiligtum.
Und, was
und wir haben das ausgegraben.
Was fangen Sie jetzt an mit diesen Hinweisen? Wie geht es jetzt weiter?
Hat gerade angefangen, weil nach der Grabung ist auch ganz viel Arbeit verbunden. Weil wir werden die Funde, die wir aus der Herde, sagen wir so, rausgeholt haben, werden die weiterhin analysiert, sogar im Labor. Weil wahrscheinlich diese Keramikgefäße, die wir im Fall vom Demeter-Heiligtum gefunden haben, haben noch innerhalb sein Inhalt. Also wir werden vielleicht sogar wissen, was diese Gefäße, die als Gabe für die Gottheit dort gespendet würden, was die beinhaltet haben, was für Früchte, was für Gaben. Das werden wir analysieren jetzt im Depot.
Faszinierend. Also, auf der Suche nach der Stadt Siris, erste Hinweise, sie war genau da, wo Dr. Anarita Doronzio mit ihrem Team von der Humboldt-Uni jetzt gräbt. Die Archäologin war bei uns zu Gast, bei den Profis auf Radio 1. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Ciao.
Ciao.
Es soll ja Menschen geben, ja, wir können jetzt hier angucken, soll ja Menschen geben, die sich auch im Urlaub nicht von der Arbeit trennen können. Also Internet, Dropbox, Laptop und schon reist der Schreibtisch mit an den Strand. Das ist nicht unbedingt schön für den Partner, ja, wenn statt des romantischen Dinners im Kerzenschein mal wieder eine Zoom-Konferenz ansteht. Aber ja, wie gehen wir damit um? Sollten wir uns selbst das Arbeiten im Urlaub verbieten? Oder sollten wir vielleicht einfach mal den Spieß umdrehen und nur noch dort arbeiten, wo andere Urlaub machen? Fragen wir den Wirtschaftswissenschaftler Tilman Naujoks vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Der hat zum Thema Workation gerade eine Studie veröffentlicht. Herr Naujoks, guten Morgen.
Hallo, grüße Sie.
Workation, das ist ein Kofferwort aus Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub. Was genau ist damit gemeint?
Im Grunde genommen ist es so, dass wir bei einer Workation unsere Arbeit mit an einen anderen Aufenthaltsort nehmen und dort in Verbindung zum Beispiel mit Urlaub eben die Arbeit verbinden.
Geht es Ihnen auch um Selbstständige oder nur um Arbeitnehmer?
Ich glaube, das ist relativ breit. Das heißt, das können sowohl Selbstständige machen, denen es wahrscheinlich noch mal einfacher fällt, wie aber natürlich auch Arbeitnehmende in großen Wirtschaftsorganisationen wie im öffentlichen Dienst.
Genau, Sie sagen Selbstständige, das sind ja oft digitale Nomaden. Die suchen sich halt einen Ort, wo es günstig ist und wo es schön ist. Und dann können die ihre Arbeit machen, egal wo auf der Welt. Aber die Arbeitnehmer, die müssen sich an bestimmte Regeln halten. Ne? Das darf nicht jeder, oder?
Das ist richtig. Also es gibt viele Organisationen, die da mittlerweile das erlauben. Es gibt da so ein paar rechtliche, sozialversicherungspflichtige Themen, wo man darauf achten muss. Da bin ich jetzt der Falsche, als Nicht-Jurist, aber das sind so Hürden, wo man auf jeden Fall darauf achten muss.
Genau. Was genau wollten Sie rausfinden mit Ihrer Studie? Also welche Fragestellung hat Sie interessiert?
Wir wollten schauen, wie breit dieses Thema Workation in den unterschiedlichsten Unternehmen angenommen wird, ob das schon vorhanden ist. Da haben wir zum Beispiel mal gefragt, okay, gibt es die Möglichkeit? Und tatsächlich ist es so, dass bisher erst 34% der Arbeitnehmenden überhaupt diese Möglichkeit bei sich in den Organisationen sehen. Also es ist noch nicht flächendeckend, aber es ist durchaus bekannt mit knapp 70%. Das kann man schon sagen.
Aber das war ja nicht alles, ob man das kennt. Sie wollten noch mehr wissen.
Nee, genau. Natürlich wollten wir noch mehr wissen. Wir haben natürlich als Arbeitswissenschaftler immer so ein bisschen den Anspruch auch zu schauen, wie sich bestimmte Erfolgsfaktoren von Arbeit verhalten, wenn man eben zum Beispiel eine Workation macht. Und Erfolgsfaktoren sind sowas wie Motivation, Zufriedenheit oder eben auch Produktivität, Arbeitsleistung. Und da sehen wir ganz schön, dass die Leute, die angegeben haben, dass sie bereits eine Workation ausprobiert haben, 65% sagen dann, meine Motivation ist gestiegen, über 70% sagen, meine Zufriedenheit bei der Arbeit ist gestiegen und fast 90% sagen, nee, meine Arbeitsleistung ist entweder gleich geblieben oder sogar gestiegen. Also man kann sagen, Erfolgsfaktoren von Arbeit werden positiv dadurch beeinflusst.
Das ist natürlich blöd für alle, die gar nicht weg können oder dürfen. Also sagen wir mal, der Kantinenwirt hier vom RBB, die Technik oder alle Kollegen, die live vor Publikum auftreten, ne, der arme Marco Seifert, der muss hierbleiben wegen des Radio 1 Kommentatoren-Talks. Das hätte aber ja dann auch Folgen für diejenigen, die hierbleiben. Also weniger Gäste in der Kantine, zu wenig Schreibtische besetzt, um die Heizkosten im Winter zu rechtfertigen. Haben Sie schon die Auswirkungen einer zunehmenden Büroflucht auf den eigentlichen Arbeitsort untersucht?
Jetzt in dieser Studie können wir da nicht drauf ein, also wir da nicht drauf eingegangen. Wir haben aber andere Studien, die zum Beispiel auch das Thema soziale Erosion am Arbeitsplatz betrachten, wo natürlich Faktoren sind, die darunter leiden. Ich glaube, es geht immer auch darum, dass wir in einer Workation jetzt ja nicht ein ganzes Jahr weg sind, sondern dass wir wenige Tage irgendwo mal verbringen, gerade wenn wir jetzt von Organisationen sprechen und wenn wir jetzt nicht von den, wie Sie es angesprochen haben, digitalen Nomaden oder Ähnlichem sprechen.
Also Ihr Appell an die Arbeitgeber, gäbe es sowas nach, als Ergebnis dieser Studie?
Appell wäre ganz klar, das Thema mal unter die Lupe zu nehmen und zu überlegen, wie kann ich es einsetzen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Also das ist ein ganz klares Motivationsmodell, das einzusetzen.
Genau, und deswegen machen wir das auch, die Profis, nächstes Wochenende eben nicht hier aus Potsdam aus dem Studio, sondern da senden wir live aus der Ausstellung On Water im Humboldt-Labor des Humboldt-Forums nächsten Samstag ab 9 Uhr, also aus Berlin. Und jetzt haben wir auch die wissenschaftliche Rechtfertigung dafür bekommen. Herzlichen Dank vom Wirtschaftswissenschaftler Tilman Naujoks vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Naujoks.
Sehr gerne, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende Ihnen auch. Ohne Arbeit natürlich.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Impfungen, die in denselben Arm gespritzt werden, wirken besser. Die Corona-Auffrischimpfung wirkt besser, wenn man sie in denselben Arm spritzt wie die erste Impfung. Grund dafür ist, dass die sogenannten B-Gedächtniszellen in den Lymphknoten verbleiben, die der Einstichstelle am nächsten liegen. Diese B-Zellen sind wichtig für die Erkennung von Krankheitserregern. Durch die Impfung in denselben Arm können die Zellen besser aktiviert werden und schneller Antikörper bilden.